Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße an diesem doch relativ bedeckten Freitagnachmittag Frau Dr. Birgit Pieper und der eine oder andere, der sich jetzt fragt, warum das eine Rolle spielt. Das zeigen wir gleich thematisch einmal auf. Herzlich willkommen, Frau Pieper.
Ja, hallo Frau Ganske. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Wir haben ja heute ein Thema, was wirklich immer aktuell ist, was bei jedem eigentlich auch aktuell ist und bis in den privaten Bereich reinragt. Deswegen freue ich mich natürlich, darüber sprechen zu können.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, Sie sind da einfach noch mehr die Fachfrau. Und deshalb können Sie vermutlich auch sagen, dass das heute genauso eine Relevanz spielt wie sonst auch. Auch wenn jetzt so die richtig heißen Tage, glaube ich, wir haben jetzt Ende August, vorbei sind in den meisten Fällen. Wir reden heute über das Thema UV-Strahlung und die damit verbundenen Belastungen oder Gefährdungen des Beschäftigten und auch welche Maßnahmen denn da möglich sind und zu ergreifen sind durch die jeweiligen Führungskräfte und Unternehmen. Mhm. Und Sie sind da prädestiniert für dieses Thema sprechen zu dürfen. Sie sind nämlich Sie sind Leitung des Sachgebietes Hautschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, um dort an diesem Thema zu arbeiten. Und vielleicht können Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wo kommen Sie her? Was hat Sie auch zu diesem Thema geführt? Und was zeichnet auch jetzt Ihre Arbeit aktuell in diesem Thema mit aus?
Ja, ich bin gelernte Chemikerin. Ich habe also Chemie studiert. Ich habe in pharmazeutischer Chemie promoviert, bin dann anschließend in die pharmazeutische Industrie gegangen und habe da eben im Bereich Dermatologie sehr viel gemacht, ne, und Schulungen gemacht und auch Produkte auf den Markt gebracht. Darunter dann Ende der 90er Jahre auch Hautschutzmittel, Hautpflegemittel und Hautreinigungsmittel für den gewerblichen Bereich. Es waren auch sehr viele Sonnenschutzmittel dabei, deswegen kannte ich mich da immer ganz gut aus. Und ja, ich bin dann, als sich die Möglichkeit ergab, ich habe also auch da schon viel mit Berufsgenossenschaften zusammengearbeitet, informiert und viel gemacht, ergab sich die Möglichkeit, dass ich bei der Berufsgenossenschaft selbst anfange. Und das war dann 2005. Da bin ich bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall, damals noch Maschinenbau- und Metallberufsgenossenschaft, eingestiegen als Brustkrankheitenermittlerin und ja, bin dann quasi außer Berufskrankheiten, Gefahrstoffe, auch in die Gremienarbeit reingekommen und bin jetzt also seit einigen Jahren Leiterin des Sachgebiets Hautschutz im Fachbereich PSA, also persönliche Schutzausrüstung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Also delegiert quasi von der Berufsgenossenschaft Holz und Metall.
Dann haben Sie aber ja schon früh zu diesem Thema ja Kontakt gehabt, unabhängig von der Berufsgenossenschaft. Das ist ja manchmal ganz verrückt, wie ein Thema so einen sich selbst findet, ne?
Ja. Es ist vor allen Dingen auch sehr nützlich, weil man kennt andere Hintergründe von Herstellerseite und was man ausloben darf, was man machen darf. Und das sind also schon ganz interessante Aspekte dann dabei.
Ja, das glaube ich. Ja, der Sommer geht ja jetzt so dem Ende zu, der Herbst kommt. UV-Belastung oder UV-Strahlung ist aber, glaube ich, trotzdem immer ein Thema. Vielleicht können Sie da eine kurze Einordnung mal geben, welche Strahlungsarten gibt es grundsätzlich und welche haben auch für uns im Arbeitsschutz eine Relevanz?
Ja, also wir reden ja hier nicht von UV-Strahlung allgemein, sondern von der natürlichen jetzt erstmal, sprich die Sonne. Und die Sonne besteht aus einem ganzen breiten Spektrum von Strahlungsarten. Das ist die Röntgenstrahlung, das ist die sichtbare Strahlung, Wärmestrahlung, eben Infrarot, auch Mikrowellen, Radiowellen und alles Mögliche, das ist die elektromagnetische Strahlung. Und das, was für uns relevant ist, das ist die sichtbare. Dadurch können wir eben sehen, es ist hell draußen. Und es ist eben die UV-Strahlung. Das ist also ein Teil der Strahlung der Sonne. Und bei der UV-Strahlung unterscheidet man eben noch die drei Bereiche UVA, das ist das längerwellige, UVB, das ist so mittelwellig sozusagen, und UVC, das ganz kurzfällige. Das UVC kommt nicht bei uns auf die Erde, also es wird sofort quasi absorbiert durch die Atmosphäre, sodass wir hier von UVA und UVB-Strahlung sprechen heute.
Okay, ja, das für die Strahlungsarten Einordnung. Welche Auswirkung hat denn UV-Strahlung auf die Haut?
Ja, das ist, die Strahlung belangt, also je nach Energie und je nach Wellenlänge, also je länger die Wellenlänge, desto geringer ist die Energie. Und wenn wir jetzt also UV-Strahlung auf die Haut bekommen, dann wirkt UVA und UVB-Strahlung anders, weil die unterschiedlich tief in die Haut eindringen. UVA-Strahlung tritt relativ tief in die Haut ein, also über die Epidermis, über die oberen Hautschichten hinaus, bis unten eben in die Dermis rein, wo die ganzen Kollagenosen und elastosen Fasern eben auch sind. Und die werden da verändert im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre. Die UVB-Strahlung, die geht nicht ganz so weit, die geht nur in die Epidermis und die verursacht im Prinzip Zellschädigungen. Und zum gewissen Grad kann der Körper das eben kompensieren. Und je nachdem, in welchem Zustand man auch ist, ne, wie das Immunsystem aufgebaut ist und alles, hat man da also eine mehr oder weniger starke Schädigung und eventuell dann eben auch durch kumulative Effekte später eine Degeneration oder eine Zerstörung von Zellen, die sich dann verändern und dann in Hautkrebs umgewandelt werden.
Ja, also ein Sonnenbrand ist ja schon eine Schädigung.
Ja, wir haben vorher schon Schädigungen.
Ne? Vorher schon, ne?
Vorher schon. Wir haben beim ersten Sonnenstrahl haben wir schon quasi eine Zellschädigung. Und deswegen ist die Sonne im Frühjahr auch häufig eben ganz tückisch. Dann ist es noch relativ kalt, aber die Sonnenintensität, die Strahlungsintensität, die ist eben auch schon ziemlich hoch. Und gerade im Frühjahr, wenn die ersten Sonnenbrände kommen, merkt man es noch eher, aber schon bevor der Sonnenbrand auftritt, werden die Zellen geschädigt. Das ist das Typische dabei.
Okay, und die können sich aber zu einem gewissen Grad, also je nach Schädigung, noch ein Stück weit regenerieren oder ist das immer schon eine nachhaltige Schädigung?
Ja, die Schädigung tritt auf jeden Fall ein, aber der Körper ist mit einem gesunden Immunsystem also imstande, dass diese Zellen sich nicht teilen, dass die Zellen, die verändert wurden, dass sie sich nicht teilen, sondern dass die einfach quasi abgestoßen werden irgendwann. Die Haut ist ja ein Erneuerungsprozess, das heißt also, die Zellen wandern an die Hautoberfläche und die sind dann irgendwann weg.
Ja.
Wenn man jetzt...
Nicht ganz so schlimm wie bei der Schlange, ne?
Ja, ganz genau. Dauert 4 Wochen. 4 Wochen dauert es, bis eine Zelle gestorben ist. Von der Geburt bis zum Sterben der Zelle. Ja, und das ist einfach so, wenn das Immunsystem beispielsweise durch bestimmte Medikamente, Immunsuppressiva, oder durch Krankheit oder durch persönliche genetische Konstitution nicht mehr in der Lage ist oder nicht mehr ausreichend in der Lage ist, weil einfach zu viel Strahlung auf die Haut kommt, weil die Strahlungsintensität eben zu hoch ist, dann können über Jahre hinweg eben diese Effekte entstehen, dass sich die Zellen entarten können.
Okay, und dann sind wir nachher beim Thema Berufskrankheit. Und ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, verhältnismäßig zur Berufskrankheitenverordnung oder Berufskrankheitenliste, dass auch Sonne oder eine UV-Belastung oder UV-Strahlung zu einer Berufskrankheit führen kann oder diese anerkannt werden wird. Können Sie da eine kurze Einordnung geben, welche Art der Berufskrankheit das auch ist? Es sind nämlich nicht alle, habe ich gelernt.
Ja, das ist richtig. Das ist die BK5103, das ist die Bezifferung. Berufskrankheiten werden immer beziffert. Und das sind eben die Plattenepithelkarzinome. Das ist also ein weißer Hautkrebs, eine Art des weißen Hautkrebses. Und die Vorstufen, die aktinischen Keratosen. Und die werden eben durch die natürliche oder können durch die natürliche UV-Strahlung ausgelöst werden.
Und der schwarze Hautkrebs nämlich explizit nicht, ne?
Explizit nicht, weil das auch noch andere Ursachen hat. Das sind auch noch ein bisschen andere Mechanismen. Auch das Auftreten eben der Läsionen, das ist beim weißen Hautkrebs insbesondere eben Kopf, ne? Also Halsbereich, Ohren, Nase. Und ja, wenn jemand jetzt wenig Haare hat, natürlich auch oben auf dem Kopf.
Auf der Sonnenterrasse höre ich immer.
Ja, Sonnenterrasse ist, ist, ja, das kann man da dann sagen. Also Sie werden da keine Probleme haben.
Und, nee, ich habe nur ein paar Haare auf dem Kopf, genau.
Ja,
aber
ja.
Alles, was
aber so gerade so die Ohren, bei den Männern, die also immer auch kurze Haare haben, die Ohren, Nasenbereiche, Gesichtsbereich und alles, also das sind so die prädestinierten Stellen. Und der schwarze Hautkrebs kann überall auftreten.
Okay.
Er kann also auch an Stellen auftreten, die gar nicht von der Sonne beschienen werden.
Okay. Das würde vermutlich jetzt weit führen. Da sind dann einfach weitere Einflussfaktoren noch, die das dann mitbedingen.
Ja, richtig, ganz genau. Okay.
Und der kausale Zusammenhang zwischen UV-Belastung im Beruf und des Auftretens der Erkrankung ist dann vermutlich deutlich schwieriger auch herzustellen.
Ja, das ist beim schwarzen Hautkrebs eigentlich gar nicht zu machen. Es gibt noch eine andere Art des weißen Hautkrebses. Das ist das Basalzellkarzinom oder auch Basalium genannt. Das ist auch nicht anerkennungsfähig, weil wir da keine Dosis-Wirkungsbeziehung finden.
Okay.
Momentan noch.
Welche Berufsgruppen trifft das denn? So
ja,
im Wesentlichen.
Alle die quasi im Freien arbeiten. Das heißt also im Bereich Berufsgenossenschaft Holz und Metall sind es eben beispielsweise Leute, die Anlagen im Ausland bauen, irgendwo im Süden oder so, die da Anlagen aufbauen. Dann die Stahlbauschlosser, die Brücken bauen oder eben Leute, die in der Schlosserei arbeiten, die jetzt Zäune aufstellen oder die Balkongitter anbringen. Zimmerer natürlich, die irgendwo Dachlatten auch auf dem Dach anbringen müssen. Das sind so die hauptsächlichen bei unserer Berufsgenossenschaft. Dann haben wir natürlich noch in der Landwirtschaft die ganzen Leute, Floristen, Gärtner, alles, was draußen arbeitet, Bademeister, Bauarbeiter natürlich auch. Also alle die insbesondere auch im Sommer, in den Sommermonaten viel draußen arbeiten müssen.
Ja, ich glaube, es sind aber, wo man sich noch ein bisschen vertut, ist, dass es nicht nur die Personen oder Berufsgruppen trifft, die den ganzen Tag draußen arbeiten, wie zum Beispiel eher so ein Dachdecker, sondern auch eine bestimmte Anzahl an Stunden schon ausreicht, um mitunter zum einen Maßnahmen ergreifen zu müssen, ne, für die Beschäftigten, aber auch die dann letztendlich auch zu einer Berufskrankheit führen können, ne?
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf Sie hinaus wollen, aber es ist insbesondere so, wenn die Leute zwischen März und September ungefähr draußen arbeiten, auch wenn es nur 4 Stunden am Tag sind, es kommt immer auf die Intensität der Sonne drauf an. Das heißt, es kommt auch drauf an, arbeiten die morgens von 6 bis 10 und dann von 2 bis 6 oder sind die in der Mittagszeit auch da. Das heißt, also der Arbeitgeber muss eine Gefährdungsbeurteilung machen, wenn seine Mitarbeiter, seine Beschäftigten eben arbeiten im Freien und der muss sich dann eben entscheiden, ja, die Intensität ist jetzt so hoch, da muss ich Maßnahmen ergreifen.
Ja, okay. Woher, Gefährdungsbeurteilung ist ein gutes Stichwort, woher weiß ich denn, wie hoch die Intensität ist?
Ja, da gibt es so mehrere Hilfsmittel, unter anderem also als hauptsächliches Hilfsmittel, was auch überall publiziert wird, ist der sogenannte UV-Index, der also angibt, also die Strahlungsstärke angibt, die an dem Tag quasi prognostiziert oder gemessen wird. Und es wird eigentlich überall veröffentlicht, bei jedem Wetterbericht online oder auch in den Medien wird dann gesagt, der UV-Index heute ist 4. Mhm. Und ab einem UV-Index von 3 muss der Arbeitgeber eben schon Schutzmaßnahmen treffen.
Okay, gibt es da so grobe Richtwerte? Also ich könnte mir vorstellen, jeden Tag oder bezogen auf die Monate kurz zu prüfen, wie der UV-Index ist. Gibt es denn da Richtwerte für die jeweiligen Monate pro Jahr, wo man dann als Arbeitgeber auch schon so ein bisschen seine Maßnahmen darauf abstimmen kann, dass das vielleicht im Frühling ein bisschen weniger große Relevanz hat als vielleicht dann im Sommer?
Da gibt's ja, natürlich. Und das kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Wetter drauf an. Das heißt, wenn die Sonne scheint, sagen wir mal im März, dann ist ganz häufig schon der UV-Index so hoch, dass eben Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Und im Sommer, in den Sommermonaten sowieso, also da ist eigentlich jeder, der draußen arbeitet, gerade eben in der Mittagszeit, ist davon betroffen. Und im Herbst ist es ähnlich wie im Frühjahr. Es kommt also stark auch auf das Wetter drauf an, wenn die Sonne nicht scheint. Also bewölkter Himmel bedeutet nicht keine UV-Strahlung, sondern 50% ungefähr. Es ist UV-Strahlung also immer noch da.
Okay, ja, das war für mich nochmal eine ganz neue Erkenntnis, dass auch wenn keine Sonne scheint, dass wir unsere Tochter trotzdem eincremen sollten zu gewissen Tagen.
Ja, und da möchte ich nicht nur eincremen, weil wir haben ja eine ganz gewisse Hierarchie. Wir haben ja das Top-Prinzip. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, kann man es technisch irgendwie machen.
Ja.
Und Sie könnten Ihre Tochter jetzt beispielsweise, wenn sie im Sandkasten spielt, mit einem Sonnenschirm versehen.
Ja,
das wäre eine technische Maßnahme. Also Beschattung ist da die Nummer eins, die gemacht wird. Mhm. Substitution der Sonne ist leider nicht möglich, oder möglicherweise nicht möglich. Und also Beschattung ist also das A und O. Ist häufig machbar, aber ganz, ganz häufig auch nicht machbar. Weil immer, wenn man irgendwo was anbringt, sei es nur ein Sonnensegel oder ein Sonnenschirm oder ähnliches, muss der Arbeitgeber natürlich gucken, kann die Arbeit dann auch gefahrlos weiterverrichtet werden? Mhm. Oder stolpert der vielleicht irgendwo? Oder kommt der, wenn er auf einer Hubarbeitsbühne ist, kommt der irgendwo, eckt der an oder ähnliches? Also er muss da wirklich alles ganz genau bedenken.
Ja, und das ist für das Beispiel unserer Tochter noch leicht, ne? Auch wenn die sich natürlich nicht unbedingt an die Begrenzung des Sonnenschirms hält. Aber der ist relativ stationär. Das sind natürlich die Arbeiten, die ich durchführen muss, unter Umständen oder in den meisten Fällen halt nicht. Ne? Das ist so.
Ja,
hast du noch weitere technische Möglichkeiten? Also Beschattung?
Das ist eigentlich Beschattung wie auch immer. Das sind so die technischen Sachen. Das nächste ist eben organisatorisch. Ne? Also, dass man also guckt, muss man die Arbeit unbedingt jetzt in den Mittagsstunden verrichten oder kann man nicht einfach morgens um 6 anfangen und dann um 10 Uhr oder um 11 Uhr Pause machen, bis die Sonnenintensität wieder zurückgegangen ist. Also im Prinzip Sonne meiden, Schatten auch suchen und versuchen irgendwie in den Schatten zu kommen. Ob es nun Bäume sind oder ob es nun irgendwie Hauswände sind, hinter denen man arbeiten kann oder ähnliches. Also irgendwo wirklich versuchen, ganz individuell, je nach Arbeitsplatz dann eben entsprechende Möglichkeiten zu finden. So, ja, wenn das nicht möglich ist, dann kann man im Prinzip sich nur noch abwechseln. Das heißt also, wenn jemand muss nicht 4 Stunden in der Sonne arbeiten, sondern kann 2 Stunden und wird dann von einem Kollegen abgelöst beispielsweise.
Okay.
Das könnte man also auch noch machen, dass man sich quasi die Schädigung teilt, wenn man das so ausdrücken kann. Und das sind so die hauptsächlichen Maßnahmen, die organisatorisch gemacht wird. Ganz wichtig natürlich auch beim Arbeitgeber, es gehört auch zur Organisation, das ist die Unterweisung. Das heißt also, er muss einfach den Beschäftigten auch klar machen, wie wichtig das ist. Weil mit dem Begriff Sonne und Sommer wird ja immer was Positives verbunden, eben Freizeitverhalten, Sonnenbräune beispielsweise. Sonnenbräune jetzt und das Bräunen der Haut.
Das ist ja erstmal was Positives, ne? Für den meisten.
Das sieht jeder als positiv, aber es ist nicht so, weil das ist im Prinzip schon ein Hilfeschrei der Haut, weil da sagt sie schon, die Zellen werden geschädigt, weil durch die UV-Strahlung die Pigmentzellen in unserer Haut angeregt werden. Die bilden dann ein dunkleres Pigment, also ein braunes Pigment. Und das ist im Prinzip ein geringer Eigenschutz der Haut, aber schon ein sicheres Zeichen dafür, dass die Zellen beeinflusst werden.
Und das ist natürlich für den Arbeitgeber eine Herausforderung, wenn Sie jemanden haben, unter Umständen, der sich gerne auch im Sommer in die Sonne legt, auf Mallorca 14 Tage in die Sonne, Sonnenbräune. Und als Arbeitgeber müssen Sie oder haben Sie die Verantwortung und die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass eigentlich irgendwie eine körperbedeckende Kleidung getragen wird oder eingecremt wird. Also dass da Maßnahmen gegen diese UV-Belastung ergriffen werden. Da ist die Unterweisung sicherlich das Mittel, aber gar nicht so leicht an der Stelle, weil natürlich die Schnittstelle zwischen Privat und Beruf deutlich größer ist als in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Gefahrstoff.
Würde ich so nicht sagen, weil wenn wir im Bereich Hautkrankheiten uns beispielsweise befinden, dann haben wir viele Beschäftigte, die beispielsweise mit Kühlschmierstoffen umgehen und da natürlich bei der Arbeit entsprechende Schutzmaßnahmen umsetzen und umsetzen können und es auch tun. Und die aber dann im privaten Bereich vielleicht an ihrem Auto rumschrauben oder die ihr Motorrad reparieren oder den Garten umgraben. Das heißt, auch privat besteht immer irgendwo auch Gefährdungen. Ne? Und wenn er nur die Fenster putzt. Und deswegen, das ist natürlich im Bereich der UV-Strahlung ein bisschen weniger greifbar. Das besteht aber auch da wurden also Möglichkeiten gefunden, bestehen da ja Grenzen. Und da wird das Berufliche und das Private quasi verglichen. Und dann kann man da auch schon zum guten Ergebnis kommen.
Okay, okay. Jetzt hatten wir den, den Gestaltungspunkt des organisatorischen, der organisatorischen Maßnahmen. Bleibt noch das Thema persönliche Schutzmaßnahmen. Welche Maßnahmen können wir da ergreifen?
Ja, das ist natürlich als erstes langärmelige Kleidung, lange Hose. Das ist schon mal ein Muss eigentlich.
Dunkel oder hell, ist das egal?
Das ist eigentlich egal, es sollte möglichst Baumwolle sein. Oder eben, es gibt so spezielle Textilien, die eben auch nach UV-Normen sozusagen geprüft wurden, die dann einen UV-Schutzfaktor von über 50 haben beispielsweise. Das sind dünne Gewebe, die eben auch ein bisschen kühlen. Die
Baumwolle gibt es für Zweijährige zum Beispiel ganz bunt. Aber gibt es vermutlich auch für Erwachsene
das
dann.
Für alle. Das gibt es für alle. Und gerade im Arbeitsschutzbereich seit Auftreten eben der Berufskrankheit, seit 5 Jahren gibt es die ja. Und seitdem gibt es eben auch viele Textilfirmen, die das speziell für den Arbeitsschutz anbieten. Und beispielsweise auch mit entsprechenden Reflektoren, wenn das notwendig ist. Oder in Warnfarben. Also es gibt da die unterschiedlichsten Sachen. Und da muss man einfach mal sich so ein bisschen durchgucken und da gibt es also sehr angenehme Materialien auch. Ansonsten reicht im Prinzip Baumwolle oder Baumwollmischgewebe. Die Durchlässigkeit ist im Prinzip weniger abhängig von der Stoffart als vielmehr von der Dichte des gewebten Stoffes, also von der Webung des Stoffes. Und das ist also, man hat was an und man hat dann eben auch schon einen sehr guten UV-Schutz. Und dann natürlich auch auf dem Kopf, das heißt also einen Hut muss man tragen oder eben wahlweise jetzt auf Baustellen oder eben auch in vielen Bereichen einen Helm. Und dieser Helm sollte dann eben auch einen Ohrenschutz haben und auch einen Nackenschutz. Da gibt es also auch Möglichkeiten mittlerweile mit Klettverschlüssen, die hinten an die Helme dran zu machen, dass die also auch nicht verrutschen. Und man braucht also nicht, wie es häufig eben im Süden gesehen wird, wo sowas nicht zur Verfügung steht, dass man sich irgendein Tuch einfach über den Kopf zieht und dann den Helm draufzieht. Das muss also nicht
stimmt,
sein.
Ja.
Ja. Und da gibt es also wirklich tolle Möglichkeiten. Also da hat die Industrie auch reagiert, ne, dass es eben auch tragbar ist. Weil das ist auch etwas, was ganz wichtig ist bei persönlichen Schutzmaßnahmen. Das Ganze muss ja angenommen werden von den Beschäftigten. Ja. Es muss ja wirklich auch gerne getragen werden, sonst tragen sie es nicht.
Nee, sonst ist da keine Akzeptanz.
Bequem sein und passen. Also wie gesagt, Hut oder eben also breitkrempiger Hut oder eben Helm mit Nacken- und Ohrenschutz. Dann natürlich eine Sonnenbrille. Die Sonnenbrille sollte auch einen UV-Filter haben.
Okay.
Und die sollte getönt sein, und zwar grau oder braun, einfach damit man Farberkennung noch gewährleisten kann. Also man hat häufig auf Baustellen oder so, auch auf Baustellen im Metallbereich, Lichtsignale, Leuchtsignale oder ähnliches, oder auch im ganz normalen Fahrverkehr, die Ampel. Und da sollte das nicht farblich zu stark verändert werden. Und wie gesagt, die Brille sollte dann auch noch einen transparenten Seitenschutz haben. Und das ist eigentlich schon ganz gut.
Okay. Und vermutlich Sonnencreme?
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Die ist allerdings nur dann anzuwenden, wenn man durch Kleidung die Haut nicht bedecken kann. Das heißt beispielsweise im Gesicht, teilweise eben auch so Ohren, Halsbereich und sowas, die Hände natürlich auch, also da, wo man nackte Haut hat, sagen wir es mal so. Ansonsten ist das eigentlich so das letzte Mittel. Man sollte immer versuchen, durch andere Maßnahmen, insbesondere durch Kleidung und organisatorische Maßnahmen, die UV-Exposition so niedrig wie möglich zu halten.
Aber es müsste dann durch die Maßnahmen, die Sie jetzt auch gezählt haben, ja wirklich fast nur noch das Gesicht bleiben, was dann mit Sonnencreme oder UV-Schutzmitteln versorgt werden müsste, ne?
Optimalerweise ja.
Ja. Sie lachen?
Ja, die Neigung der Leute, wenn sie draußen arbeiten und es ist sehr warm draußen, sich das T-Shirt auszuziehen.
Wer kennt das nicht, ja.
Das ist sehr hoch. Und vielleicht, wenn der Arbeitgeber, der natürlich auch gucken muss, setzt der die Schutzmaßnahmen um, die ich jetzt festgelegt habe. Vielleicht passiert es dann auch schon mal, dass dann der Arbeitnehmer sagt oder der Beschäftigte sagt, ja, mein Arbeitgeber ist jetzt gerade nicht da und jetzt kann ich das T-Shirt ausziehen.
Ja.
Oder jetzt kann ich in kurzer Hose arbeiten oder ähnliches.
Ja, aber ich glaube, das ist etwas, was auch jeder von uns, der sich im Sommer draußen bewegt, beobachten kann. Ne? Also erst gestern insbesondere Gerüstbauer, Dachdecker, aber auch Gartenlandschaftsbauer, die ganz, ganz häufig auch oberkörperfrei auch heute noch tätig sind. Ne? Wo ich auch denken würde, dass da mittlerweile die Sensibilisierung schon ein Stückchen weiter fortgeschritten ist. Oder wie...
Die Sensibilisierung, das ist immer sehr, sehr interessant. Die Sensibilisierung im privaten Bereich, die ist da.
Okay.
Die ist da insbesondere, wenn es sich um Beschäftigte handelt, die selber Eltern sind. Die achten immer auf ihre Kinder. Mhm. Auf sich selber bei der Arbeit leider häufig nicht. Insbesondere auch erstmal, die Berufskrankheit besteht ja erst seit 5 Jahren. Das ist noch eine relativ kurze Zeit. Das heißt, es muss erstmal durchdringen. Und dann kennen die natürlich zum Teil auch nicht so diese Möglichkeiten dieser echt leicht kühlenden Gewebe beispielsweise. Mhm. Dass also wirklich ein langärmeliges T-Shirt nicht jetzt wärmer sein muss, als wenn man jetzt ein kurzärmeliges anhat oder jetzt irgendwie so ein Top oder sowas.
Ja, wie lange ist die, oder wann kommt es zum Ausdruck einer Berufskrankheit oder der Diagnose Hautkrebs nach Einfluss von entsprechender Strahlung? Gibt's da?
Ja, das dauert viele, viele Jahre. Die meisten, die uns gemeldet werden, die sind jenseits der 60 Jahre, zum Teil weit jenseits der 60 Jahre. Mhm. Das heißt, die Entstehung von Krebs, das ist allgemein so, das kommt nicht von heute auf morgen. Das dauert mindestens 20 Jahre. Das ist natürlich jetzt im Bereich UV-Strahlung auch abhängig davon, wo ist man gewesen? Ist man hier in Deutschland geblieben oder war man wirklich irgendwo in Spanien, Ägypten oder wo auch immer? Und und dann eben auch von der Schutzmöglichkeit. Also die meisten sind wirklich weit über 60 und das Auftreten von dem meist aktinische Keratosen, das ist die Vorstufe noch vom weißen Hautkrebs, ist dann eher so im Kopfbereich und an den Ohren manifestiert.
Okay. Vielleicht können wir jetzt auf einen Punkt nochmal kurz abschließend eingehen, und zwar auf das Thema Vorsorgeuntersuchungen oder Vorsorgen. Mhm. Welche Möglichkeiten oder welche Verpflichtung hat der Arbeitgeber und welche Möglichkeiten hat der Arbeitnehmer für eine Vorsorge?
Also es gibt eine Angebotsvorsorge, arbeitsmedizinische Vorsorge im Angebot quasi, wenn zwischen März und September mehr als eine Stunde pro Tag mit, also wirklich unter erhöhter Exposition auch gearbeitet wurde. Dann hat der Arbeitgeber eine Vorsorge anzubieten. Der Arbeitnehmer muss sie aber nicht annehmen. Der kann sagen, ich möchte das nicht. Und hat sich die Sache.
Gibt es eine Pflicht, eine Pflichtvorsorge?
Nein, die gibt es nicht.
Die gibt es nicht.
Es gibt ausschließlich die Angebotsvorsorge, Pflichtvorsorge gibt es nicht.
Okay. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren wir sind an den wesentlichen Punkten einmal vollständig vorbeigekommen, von rechtlicher Einordnung über Gestaltungsrangfolge und dahinterstehende Maßnahmen. Herzlichen Dank für den fachlichen Input von Ihrer Seite, dass Sie uns da einmal eine Einordnung geben konnten. Und wir würden auch nochmal weitere Informationen anhängen, wo die Führungskräfte, der Unternehmer, der Arbeitgeber sich das eine oder andere nochmal anschauen kann, nachlesen kann, wenn es dann um das Thema Gefährdungsbeurteilung geht.
Ganz genau. Wir haben auch auf der Homepage der BGHM schöne Informationen zum Thema Sonnenschutz, Hautschutz, Sonnenschutz und natürlich auch bei der DGUV im Fachbereich persönliche Schutzausrüstung.
Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.